Der Holstein 1:1 Podcast wird euch präsentiert von kn-online.de, euren News aus der Region. Viel Spaß bei der neuen Folge.
Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1:1, der KN-Podcast zu den Kieler Störchen. Wir wollen auch in dieser Woche darüber sprechen, was bei Holstein wichtig ist. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein-Reporter der KN. Und mit mir hier, wie gewohnt, Holstein-Experte Andreas Geidel. Opa, ich grüße dich.
Moin Niklas.
Wir fangen mal an. Heute habe ich mir vorgenommen mit einer kleinen Atemübung. Einmal ganz tief durchatmen. Holstein kann ein Fußballspiel gewinnen.
Ja, yes,
yes. Erleichterung ja. Allenthalben hat man dann tatsächlich auch bei den Protagonisten gemerkt nach diesem Sieg gegen Fortuna Düsseldorf, denn das war wirklich, wie Marcel Rapp gesagt hat, brutal wichtig. Einmal für den Kopf jetzt vor der Länderspielpause, aber vor allen Dingen natürlich auch für die Tabelle und ein bisschen Luft sich verschafft zu haben da nach hinten. Ne?
Ja, schön Puffer gelegt erstmal wieder, ne?
Ja. Das musste unbedingt sein.
Ja, das ist einfach das, was man von diesem Spiel in Erinnerung behalten wird. Vielmehr war es ja sonst auch nicht, als das aus Kieler Sicht positive Ergebnis, also jetzt rein sportlich betrachtet. Ne, gab schon noch ein paar andere Sachen dabei, kommen wir später noch vielleicht nochmal zu. Aber brutal wichtig, krasser, durchaus intensiver Abnutzungskampf auf Augenhöhe. Ich hatte im ersten Moment nach dem Spiel noch die Wahrnehmung, dass das vielleicht gar nicht so schlecht war, weil ich mich erinnert habe an das Kieler Aufstiegsendspiel gegen Düsseldorf, 11. Mai 24 an den Freitagabend, aber damals war das mega spannend, natürlich noch spannender als jetzt am vergangenen Sonntag, aber das Spielniveau damals war auch nicht lobet den Herrn, nur das hat überhaupt gar keiner mehr mitbekommen und natürlich keinen interessiert, weil es da ging es wirklich nur noch um das Ergebnis irgendwo und egal wie. Aber tatsächlich war's kein gutes Niveau, kein in der Nachbetrachtung dann in aller Ruhe, wenig Torraumszenen, wenig Möglichkeiten zur spielerischen Entfaltung. Das muss man allerdings auch zugeben, dass beide Mannschaften das so im Defensivverhalten auch gerade im Mittelfeld ganz gut gemacht haben. Ja, dann entscheiden eben halt, wie so üblich in der zweiten Liga so oft, ganze Kleinigkeiten.
Ja, das stimmt. Ja, also ich dachte zwischendurch so, Mann, was ist das für ein Grottenkick, so, ne? Also es war klar, kämpferisch, alles gut, aber es war wirklich, und du denkst ja auch, Holstein und Düsseldorf sind jetzt ja nicht bekannt dafür, die Zweitliga-Holzhacker-Truppen zu sein, so, ne? Aber irgendwie sind die halt da, wo sie sind gerade in der Situation, da läuft halt nicht alles so super leicht irgendwie von der Hand und vom Schuh, aber das war schon zur Halbzeit, hat Holstein auch ein bisschen Glück dann noch, Ende der ersten Halbzeit, ne? Und dann, ja, denkst du so, sag mal, Berlin, Hannover, Nürnberg, da hätte es vielleicht auch schon durchaus mal den ein oder anderen Pfiff gegeben in dieser Situation. Und wenn wir am Ende aus diesem Spiel mit einem Unentschieden oder noch viel schlimmer mit einer Niederlage rausgehen, dann ist die Stimmung wahrscheinlich auch eine ganz andere.
Klar.
Also ist es schon so ein bisschen, Not gegen Elend wäre zu viel gesagt, aber es war nicht schön anzugucken.
Ja, das ist immer die Frage. Ne? Ich neige ja sonst auch gerne dazu, durchaus sehr kritisch auf diese Veranstaltung zu blicken, diese Spiele. In diesem Fall muss ich auch wirklich sagen, die haben sich wirklich beide weitestgehend neutralisiert. Ne? Und da kann auch, das bezeichnet man ja dann auch gerne als Mogelpackung, das kann auch 1-2 sein, da kann das auch passieren. Ja. Ne? Dass dann Einzelleistungen entscheiden, ein Solo hier, ein gewonnener Zweikampf in der gegnerischen Hälfte dort. Das muss nicht immer aus dem Feinschmeckerregal kommen irgendwo. Und das war ganz bestimmt nicht aus dem Feinschmeckerregal, dieses Duell. Aber ich würde es jetzt auch nicht in Gänze abqualifizieren wollen. Also Not gegen Elend finde ich nicht. Wenn in Düsseldorf jetzt nicht in der fünften Jahreszeit, bei denen da alle die Pappnasen aufsetzen, sondern vielleicht auch trotz Altbier und Zuschank die Nerven behalten werden. Irgendwo könnte ich mir durchaus vorstellen, dass Düsseldorf irgendwann die Kurve auch mal kriegt. Was allerdings bei Düsseldorf noch, fand ich noch ein Stück eklatanter zu bemängeln war, ist die überhaupt nicht vorhandene Durchschlagskraft im Angriff. Da die Chancen, die sie vor der Pause hatten, die du angesprochen hast, die resultierten aus Holstein. Ja. Deckungsfehlern, Abspielfehlern, Kalle Johansson stellvertretend, der sonst das auch solide gemacht hat, aber eine Szene natürlich Blackout. Ansonsten mit eigenen spielerischen Mitteln ist Düsseldorf da eigentlich zu gar keiner Torchance gekommen. Und da war Holstein dann vielleicht müh besser durch die besseren Einzelspieler. Ich nenne da auch wieder stellvertretend natürlich Alexander Bernhardsson. Ja. Der ist einfach fast in jedem Spiel ist der einfach immer besser als die anderen. Ne?
Ja, der zieht Holstein im Moment mit, aber er ist auch fast so ein bisschen der Einzige. Ne? Es läuft alles über ihn.
Adrian Kapralik in Ansätzen noch?
Ja, in Ansätzen. Aber es ist halt, wenn einer wirklich mal Tempo aufnimmt, mal irgendwie auch sich was zutraut nach vorne, wenn er sich offensiv so dieses offensive reinhauen. So. Mhm. Da habe ich das Gefühl, dass es wirklich mit Abstrichen aber fast nur Bernhardsson ist. Mhm. Ansonsten ist das sehr viel Stückwerk. Mhm. Und ich hatte zum Beispiel auch beim Tor, was super gemacht ist von Davidsen, der Schuss technisch wunderbar, vorher auch schon gut, schön durchgespielt in die Tiefe auf der rechten Seite. Da hatte ich aber so ein bisschen das Gefühl, Rosenbohm hat so eine halbe Sekunde gezögert, ob er so wirklich diesen ganz tiefen Lauf irgendwie macht. Da habe ich auch das Gefühl gehabt, war das jetzt irgendwie nicht ersichtlich aus der Situation oder ist das so ein bisschen, dass man denkt, weil der war sehr lang, der Ball, wenn man da hinterher geht.
Ja, aber war schon super getimt von Stefan Schwab.
Da war auf jeden Fall.
Muss man schon sagen.
Und dann, Rosenbohm ist ja auch hin, kriegt ihn super vor der Linie. Kapralik dann ja artistisch da am langen Pfosten, ein bisschen Pech.
Ja.
Und dann macht Davidsen das super. Das ist wieder hervorragend gespielt, guter Angriff, super abgeschlossen, alles gut. Ne? Aber abgesehen davon, da war jetzt Bernhardsson dann mal nicht beteiligt.
Ansonsten immer alles.
An jeder Aktion.
Ja.
Und das ist, glaube ich, auf Dauer nicht ausreichend und gefährlich.
Ja, natürlich.
Weil wir stellen uns mal vor, der fällt mal irgendwie aus, der ist ja durchaus anfällig gewesen. Ja, ne? Also,
wollen wir lieber nicht vorstellen.
Nee, das wollen wir nicht, aber das ist so ein bisschen der Einzige, der mal was wagt und der so ein bisschen das gewisse Etwas im Moment hat, habe ich das Gefühl.
Ja, aber auch bei den Gegnern sieht man auch kaum einen Spieler, der diese Qualitätsstufe hat, wo man denkt, oh Gott, das kann ein Einzelner hier das alleine rumreißen bei den anderen oder so. Der steht schon einigermaßen über den Dingen. Ne? Also das ist schon, und zu Rosenbohms Flanke, da ist mir also ad hoc da im Stadion eine Erinnerung hochgeschossen. Das war so eine Patrick Herrmann Gedächtnisflanke vom Fußballgott damals, wir erinnern uns, immer wenn der nach vorne gerannt ist und in Ruhe flanken konnte, nicht immer, aber häufig war das dann netter Versuch, aber zumeist von wenig oder also zu selten von Erfolg gekrönt. Wenn er aber in die Flanke quasi reingegrätscht hat, das wurde dann schon mal brandgefährlich und so ähnlich war das bei Rosenbohm jetzt auch. Der hat hier auch mehr reingegrätscht, weil Zeit viel mehr Zeit war da gar nicht mehr, sonst wäre der über die Torauslinie gerollt, der Ball.
Ja.
Da habe ich auch gedacht, guck mal, wenn du nicht mehr nachdenken musst, sondern nur noch da irgendwie ran an den Ball und rein damit, dann wird's wirklich gefährlich irgendwo.
Ja.
Ne?
Ja.
Nein, der Angriff war klasse und auch, habe ich eben erwähnt, Stefan Schwab in diesem Spiel, wie auch gegen Wolfsburg, ohne dass das jetzt mit eine Leistung mit Schleifchen und Auszeichnung war, war es aber eine solide, für Zweitliga-Verhältnisse gute Leistung. Warum? Er hat einen wichtigen Pass gespielt, er hat seine Leute gecoacht, er hat Zweikämpfe gewonnen, dass er der Highspeed-Sprinter ist, das ist allen klar. Aber ansonsten Zweikampfverhalten und eben vor allem Coaching auf dem Rasen, sicheres Passspiel, da hat er seine Aufgabe gut erfüllt, finde ich. Und das Plädoyer von ihm nach dem Abpfiff auch in eigener Sache, zumindest aber für die Abteilung routiniertere Spieler in den eigenen Kollegenkreis. Da hat er nämlich gesagt, dass es schon in bestimmten Situationen tabellarischer Natur oder wenn man eine sportliche Krise ist, sind gerade die Routiniers gefragt aus seiner Sicht. Und dazu zählt er mit seinen 35 Lenzen natürlich auch, dass er da seine zwei Kinder in der Mixzone dabei hatte, machte ihn noch sympathischer. Und dass einer von den Bengals da auch noch eine Bayernhose anhatte, wurde natürlich hat sich dann aber klar positioniert, gesagt, kann man nichts machen, er ist kein Bayern-Fan, okay, nehmen wir zur Kenntnis. Ich will das jetzt nicht, also dadurch ist natürlich die nächste Note schon mal um eine halbe besser. Aber andere sehen das vielleicht anders, das will ich gerne tolerieren. Nein, im Klartext, es gibt vielleicht Spiele, wo er aufgrund des zu erwartenden Tempos oder was auch immer da eine Rolle spielen mag, vielleicht nicht unbedingt erste Wahl sein muss. Es wird aber die Mehrheit der Spiele, würde ich dafür sagen, dass er in der Form, in der er sich in Wolfsburg und jetzt auch gegen Düsseldorf als Startelf-Spieler präsentiert hat, ist er neben Casper Davidson für mich im Moment dann erste Wahl.
Ja.
Durch die Ruhe am Ball, durch das Coaching der Kollegen. Und ja, man kann ja auch, im Grunde ist Fußball dann doch irgendwie auch von Ergebnissen ein Ergebnissport. Ist natürlich. Ja nun mal, also Profifußball zumindest. Und bei aller Entwicklung und so weiter, was wir alles gerne zur Kenntnis nehmen, die ganzen Sachen, die da im Zusammenhang genannt werden. Aber es bleibt eben bei einem Ergebnissport. Und Stefan Schwab spielt in Wolfsburg in der Startaufstellung im Pokalspiel 1-0. Stefan Schwab spielt in Düsseldorf in der Startaufstellung 1-0. Kann auch gerne beim nächsten Mal 3-0 sein, das ist mir egal. Ne? Aber es ist irgendwie vielleicht Zufall, vielleicht nicht. Ja. Ne? Wer will das wissen?
Ja, das zu Null muss man auch genau. noch mal hervorheben. Es ist ja wirklich so, die Defensive ist stabil.
Ja.
Düsseldorf ist jetzt nicht die höchste Anforderungsstufe gewesen, vielleicht.
Nein, im Moment nicht.
Im Moment nicht, genau. Also jetzt ganz konkret in diesem Spiel, meine ich. Trotzdem ist es wieder ein Spiel zu Null. Es ist da hinten alles solide.
Torwart hat gut gehalten.
Genau, Krumrei wirklich, wirklich gut, alles in Ordnung. Johansson bis auf den Fehler da, aber insgesamt auch in Ordnung. Fehler sind ja nun mal drin. Der war groß und beinahe kostspielig, aber ist dann halt so. Marco Komenda, wie gewohnt, unaufgeregt, solide als Belohnung, dann ja auch die Verlängerung eingestrichen sozusagen oder sich darauf verständigt.
Hat keine Siegprämie bekommen, sondern eine Vertragsverlängerung.
Genau.
Da kann man auch mal gerne was eintauschen irgendwo. Ja.
Genau, bis 28 ist er ja auch nach Timon Weiner der zweitdienstälteste Storch mittlerweile seit 2020 hier.
Ja, also, es ist einfach ein solides Paket,
genau,
ne?
Genau.
Und überraschenderweise sowohl in der ersten Liga als auch in der zweiten Liga, ne? Man weiß, da sind bestimmte Defizite, das weiß er selber auch. Die wird er jetzt in seinem zarten Alter von 28 auch nicht mehr korrigiert bekommen, also zumindest nicht im Go, aber es ist völlig in Ordnung. Also aus meiner Sicht, da mit Marco den Vertrag zu verlängern, habe ich mich wirklich gefreut. Mhm. Guter Typ, passt da in die Mannschaft rein wie Faust auf Eimer und schöne Mischung zwischen Selbstbewusstsein, Professionalität und Demut. Also das ich habe mich da wirklich gefreut.
Ja.
Und wir haben auch Alexander Bernhardsson angesprochen. Ich will ja nicht sagen, dass Holstein am Tropf von unserem schwedischen Storchenbein hängt, ne? Aber so ein bisschen vielleicht doch im Moment, auch wenn er gar nicht so viel Tore schießt, aber seine Torvorlagen haben wir letzte Woche schon erwähnt und so weiter und so weiter. Da stellt sich natürlich die Frage, was mache ich jetzt im Winter? Wir haben letzte Woche, glaube ich, oder vorletzte Woche, weiß gar nicht ganz genau, darüber schon mal nicht diskutiert, sondern fabuliert mit irgendwelchen Namen. Robert Latzel ist natürlich aus dem Reich der Träume und will man, oder vielleicht auch Albträume, vielleicht will man gar nicht. Philipp Tietz aus Augsburg wäre da vielleicht noch etwas konkreter gewesen, wenn das dann finanzierbar gewesen wäre. Bei Glatze ist das ja illusorisch. Der will aber in die MLS, also nach Amerika, wenn er denn von Wolfsburg überhaupt die Freigabe, Augsburg die Freigabe bekommt. Ich habe jetzt ein Name-Dropping zu machen, führt nicht weiter. Aber mein Ratschlag, wenn man den dann der sportlichen Leitung von Holstein geben kann, ist, die Suche nach einem Knipser, was ja dann reflexartig die meisten Menschen oder die sich dann für den Verein interessieren, fordern mit Blick auf die relativ geringe Anzahl an Touren. Die ist natürlich auch aus dem Bereich der Fantasie, weil die drei Viertel der ersten Liga suchen Knipser, 90% der zweiten Liga suchen Knipser. Da kann man sich ja vorstellen, und was ist jetzt ein Knipser? Ich kann ja auch 10 Millionen auf den Tisch legen und denke, ich habe dann da garantiert in der Rückserie, wenn man im Winter zuschlagen sollte, wenn es denn überhaupt jemanden, einen Kandidaten gibt, ist das selbst keine Garantie. Also ich würde mir wünschen, auch schon mit Blick auf die nächste Saison, auch auf Blick, was passiert, wenn Bernhardsson oder ein anderer Capralic sich nochmal verletzen sollte, aber vor allem Bernhardsson, würde ich mir einen Angreifer, kein Knipser zwangsläufig, einen Angreifer wünschen, der schon eine relativ hohe Qualität hat, vielleicht nicht unbedingt gerade 19 geworden sein muss, sondern darf auch gerne schon Mitte 20 sein. Ich glaube, das würde Holstein sehr gut zu Gesicht stehen, weil dann vielleicht auch ein Spieler wie Jonas Terkelsen mehr Möglichkeiten hat, sich zu entwickeln, weil er vielleicht nicht mehr den Druck hat. Also ich glaube, der ist im Moment, der weiß ja auch, er muss ja irgendwann mal liefern und das hakt ja auch, fand ich jetzt gegen Düsseldorf zumindest vom Kämpferischen schon, er hat Bälle geschleppt, aber es fehlt der passende Moment zum Abspiel.
Ja. Das ist, wie wir ja ein bisschen gesagt haben, dann eher irgendwie nochmal einen Haken, nochmal eine Drehung. Das ist ein
Die Richtung stimmt, aber der Schritt nach vorne war jetzt auch nicht so ganz, ganz deutlich sichtbar. Aber wenn man genau hingeguckt hat, war da schon eine Verbesserung.
Ja.
Aber er kann sich natürlich, wenn er jetzt von ihm eine Last genommen wird und er kann eingewechselt werden oder wenn es mal an einem spielt in der Startelf, kann dann auch nach zur Halbzeit mal rausgenommen werden, wenn es nicht so läuft, ohne dass er sich einen ganz großen Kopf machen muss. Also ein Angreifer gehobener Qualität würde ich mir wünschen und dafür müsste eigentlich, um da diesen ehemaligen bajuwarischen Ausdruck zu benutzen, das Festgeldkonto eigentlich reichen irgendwo, ne?
Ja, müsste.
Ja, aber ganz ehrlich, das ist ja alles sowas von egal, was wir hier besprechen, ne? Nicht, weil wir keine Entscheidungsbefugnis hätten. Die haben wir natürlich. Den Druck, den wir hier machen, der wird natürlich alle Überlegungen maßgeblich beeinflussen in der Holstein-Kiel-Zentrale. Davon gehe ich mal felsenfest aus. Aber was nicht zu beeinflussen ist, ist die Nummer mit dem VAR.
Boah.
Ja, das ist ein Thema, das ist natürlich, aber wir wollen das jetzt auch nicht mehr Bier ernst nehmen, das geht gar nicht mehr, da wird man verrückt. Ich kann aber eins sagen und das möchte ich der Öffentlichkeit jetzt auch nicht verheimlichen, mir hat gestern jemand was gesteckt, man könnte fast sagen geleakt, ne? Und das bezieht sich auf den Adolf-Grimme-Preis, ich weiß nicht, was das ist, ich weiß nicht, ob du weißt, was das ist, ja, der, ne? Ist der renommierteste Medienpreis Deutschlands, ne? So seit 1964 werden da Produktionen und Fernsehsendungen, die, so ist der offizielle Lesart, die spezifischen Möglichkeiten des Mediums Fernsehen und andere Geschichten auf hervorragende Weise nutzen und nach Inhalt und Methode Vorbild für die Fernsehpraxis sein können. Jetzt meinetwegen auch für die Streaming-Praxis oder sowas. Also so liest sich das in der Theorie. Das heißt also klasse Unterhaltung. Oder auch, wenn Dinge in Millionenauflage sozusagen für Diskussionen nachhaltig sorgen. Und jetzt kommen wir zum Punkt, was war der Durchstecker? Der VAR ist für den Grimme-Preis 2026 nominiert. Hättest du das gedacht?
Nee.
Ja, weil man einfach nicht weit genug denkt, ne?
Ja, das stimmt.
Wer soll das denn sonst sein?
Eigentlich denkt man ja.
Also zig Millionen regen sich jede Woche unter der Woche am Wochenende darüber auf. Und die Schiedsrichterzunft an der Spitze wird nicht müde, sich immer neue Dinge einfallen zu lassen, falls da eventuell so eine Art von Langeweile aufkommt. Nein, da schlagen wir rein, da machen wir was Neues und siehste, Und natürlich sind solche Preise, du kannst jetzt ja nicht den VAR, ne? Wer soll, es ist ja keine juristische Person in dem Sinne, ne? Kannst ja schlecht auszeichnen, ne? Deshalb gibt's natürlich zwei Vertreter,
ja,
die dafür stehen, und das waren, also jetzt muss ich mal einmal nochmal kurz zurückblenden, 98, 1. April 1998, da war nämlich schon mal eine Fußballübertragung, ist da ja die Kandidatur gewesen im Nachklapp für den Grimme-Preis. Du magst dich erinnern.
Ich erinnere mich an ein ominöses Champions-League-Spiel.
Ja. Real Madrid gegen, genau, Borussia Dortmund, Champions League Halbfinale.
Für viel ein sehr frühes Tor, sagen wir mal so.
Günther Jauch und Marcel Reif mussten, beziehungsweise hatten dann auf einmal mega Spaß daran, die 76 Minuten zu einem Verbal-Doppelpass der Extraklasse zu nutzen, weil 2 Minuten vor dem Anpfiff die Real-Fans hinter einem Tor den Schutzzaun ein bisschen niedergemäht haben, und da ist an diesem Schutzzaun war das Tor befestigt und das ist dann gleich mit umgekippt. Jetzt hatten die aber kein Ersatztor da im Bernabeu-Stadion, das war auch eine Sensation. Und was dabei rausgekommen ist: noch nie hätte ein Tor einem Spiel so gut getan. Marcel Reif, für alle, die nicht rechtzeitig eingeschaltet haben, das erste Tor ist schon gefallen, Günther Jauch. Das war also Ironie, auch gerade mit Fußballfloskeln. Das war wirklich klasse. Ich weiß gar nicht, ob die den Preis gewonnen haben. Also sie waren auf jeden Fall nominiert. Und jetzt gibt's natürlich die legitimen Nachfolger am vergangenen Sonntag nach dem Spiel Holstein Kiel gegen Fortuna Düsseldorf. Nein, nicht wie Lukas Kwasniok in Köln. Ich hasse den VAR. Oder Steffen Baumgart, Union Berlin, hat da einer Lack gesoffen. Nein, auf dieses Niveau haben sich Marcel Rapp und Markus Anfang, die beiden Trainer der sich zuvor duellierenden Vereine, nicht begeben. Sie haben in einer, das ist fast schon eine Laudatio.
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja schon.
Also. In einer wirklich authentischen Art und Weise die Resignation wieder gespiegelt, die mit diesen Entscheidungen mittlerweile zusammenhängt. Und ich habe da nur gesessen und habe gedacht, bravo, Chapeau. Also zwischendurch habe ich auch leise geklatscht irgendwo. Ne?
Aber ganz leise.
Da hat mich auch keiner verstanden, was das sollte irgendwie. Aber es ist halt so, wie es ist. Das war Grimme preisverdächtig. Wenn das nicht gesehen hat, muss ich das nochmal angucken. Ein Satz zu sagen, weil ja diese Strafstoßentscheidung in dem Spiel kurz vor dem Ende, der Schiedsrichter hatte es nicht gesehen, das Foul von Davidson an einem Düsseldorfer Einwechselspieler im Strafraum, war im Vergleich zu den vorherigen Wochen relativ eindeutig. Also ich sag mal, 3 Jahre zurück, ja, hätten wir wahrscheinlich gehört, ja, das war gar kein Foul. Aber so ist es jetzt halt, hatte er nicht gesehen. Dann wird das Spiel auf einmal unterbrochen. Der Schiri geht vernünftigerweise nach Einspruch des VAR im Kölner Keller zu seinem Bildschirm im Stadion, guckt sich das an, will schon fast auf 11 Meter im Nachklapp zugunsten der Fortuna aus Düsseldorf unterscheiden.
Dann kommt der Plot-Twist.
Nein, abseits. Ja. Abseits, ja, dann der VAR dann, ja. Und was sagt Marcel Rapp zu der Szene? Ja, ich bin erstmal in den Innenraum gegangen, ne, und habe mir ein paar Lutschbonbons geholt. Ich habe keine Lust mehr darauf zu warten, dann, ne, um mich da aufzuregen. Dann Markus Anfang, ja, aber ich habe mir das 5-mal angeguckt auf dem Tablet auf der Bank. Ich habe nichts gesehen. Wo soll denn der Abseits gewesen sein? War das jetzt eine vorherige Situation? In der Situation habe ich nichts gesehen. Ratschlag des 4 Jahre jüngeren Kieler Kollegen an seinen Düsseldorfer Berufsmitstreiter Markus, ich kann dir nur empfehlen, guck dir die Bilder gar nicht mehr an. Also das war herrlich, herrlich, und deshalb bitte liebe Grimme-Preis,
bitte nominieren.
Dieses Gespräch, das ist ja nicht so lang gewesen wie das von Günther Jauch und Marcel Reif, aber trotzdem hat es ausgereicht, dieses Gespräch bitte für den Grimme-Preis im Zusammenhang mit dem VAR nominieren. Ja. Wäre mein Wunsch.
Die Frage ist ja nur, in welche Kategorie, in welches Genre packt man diesen VAR? Ist das Drama? Ist das Tragödie? Ist das, ja, Dramedy?
Dramedy also wäre das richtige.
Drama und Comedy.
Dramedy, das ist eigentlich das genau das richtige. Neue Kategorie. Ich hatte sonst in erster Sequenz an Realsatire gedacht, ja, aber Satire, das ist es ja eigentlich sein, auch ja. nicht, weil das kam ja aus dem Brustton der Überzeugung, was die beiden da so gesagt haben. Diese Resignation, ne?
Ja, das stimmt.
Dieses Zusammensacken, auch die Körpersprache, die damit verbunden, dieses Kopfschütteln, ne? Also das war auch unter nicht falsch verstehen, das war keine Schauspielerei, nein, das war ja ehrlich, aber auch unter schauspielerischen Gesichtspunkten war das überragend.
Allerbestes Method Acting.
So, das diese Ausdrücke kenne ich ja alle nicht. Ne, also,
ja,
das war klasse. Ja, aber also, man muss es leider.
Wir schicken mal ein Empfehlungsschreiben.
Ich denke, die werden schon zuhören, ne?
Ja, mindestens.
Also da gehe ich doch mal von aus, ja, irgendwo, ne?
Ja.
Also im Ernst, man kann es nur noch so zur Kenntnis nehmen, was da stattfindet. Ne? Was soll man denn machen im Stadion noch? Soll's da,
das ist ja auch noch
Einspruch.
Ja, das ist ja auch noch das Schlimmste. Am Fernsehschirm kriegst du ja wenigstens mit, dass da könnte eventuell vielleicht noch Abseits eine Rolle spielen.
Ja.
Beim Ball vorher, der da reingeschlagen wird. Okay, ja, jetzt dauert es wieder lange, ja, ätzend. Im Stadion weißt du nur, das Tor wird überprüft.
Ja, nee. da wurde ja nicht mal das Tor überprüft, da wurde
irgendeine Szene nicht mal Tor, sondern nur ein Strafraum. Es geht um einen Foul im Strafraum. Ja. Das wird überprüft. Und dann wird das überprüft, dann denkt man, was prüfen die denn so lange, ob das ein Foul ist? Weil da gar nicht bekannt ist, dass gleichzeitig oder im Nachgang oder wie auch immer diese Abseitssituation noch dazugehört. Weil das ist ja auch dann so alles in sich verschachtelt. Da wird dann erst geguckt, der VAR meldet sich, ja, hier könnte irgendwie was sein. Guck mal an. Dann guckt sich der Schiedsrichter das an. Ja, ist das ein Foul oder nicht? Das ist schon mal das Erste. Wenn man das schon überlegen muss am VAR, ist es ein Foul oder nicht, dann ist der VAR in dieser Situation auch schon fehlgeleitet. Weil so soll es ja überhaupt nicht sein.
Genau.
Dann kommt dazu, warte mal, könnte davor noch Abseits sein. Dann wird diese komische Linie hingelegt. Dann ist die Frage, ja, das ist die ist Technologie, aber bei dieser Technologie spielt der Mensch immer noch eine Rolle. Denn es geht darum, wo fängt die Schulter an und wo hört der Arm auf in dieser Situation, ne, bei dem, was vorne ist oder was nicht. Und wo wird dieses Bild angehalten, um diese kalibrierte Linie dann zu ziehen, weil der Zeitpunkt des Abspiels, also in dem Fall des Freistoßes, ist ja auch nicht immer so, auf die hundertste Sekunde zu definieren, wann der Ball jetzt den Fuß verlässt.
Ist schon ziemlich genau, Trassen nennt sich das, glaube ich, diese Sequenzen da an Bildfolgen, wo der Zeitpunkt des Abspiels festgelegt wird. Aber es bleibt eben immer noch eine Festlegung.
Ja. Und dann kommt ja in dieser Situation auch noch dazu, ist das denn überhaupt strafbares Abseits? Das ist ja dann die nächste Situation. Ist das die gleiche Spielsituation und deswegen Abseits? Oder ist es eine neue Spielsituation, wo Holstein vorher die Möglichkeit gehabt hätte, das zu verteidigen? Am Ende sehe ich es auch so, es zählt dazu, es ist in Ordnung, das dann so auf Abseits zu entscheiden. Aber das führt dazu, dass es unfassbar lange dauert. Keiner weiß mehr genau, in welchem Stadium des VAR befinden wir uns denn jetzt. Und im Stadion schon gar nicht.
Ja, dafür soll ja denn die Lautsprechererklärung des Schiedsrichters folgen. Wenn der aber das jetzt versucht hätte zu erklären, dann wären die Zuschauer das Stadion verlassen.
20 Minuten Nachspielzeit, keiner mehr da. Macht euren Scheiß doch alleine.
Ja, Stichwort Nachspielzeit, das war auch bei dem Zwiegespräch, bei dem Verbaldoppelpass zwischen Markus Anfang und Marcel Rapp, spielte auch eine Rolle. Diesmal waren es 11 Minuten gegen Bochum, wo es hätten 11 Minuten sein können, waren es nur 4 Minuten. Markus Anfang hatte offensichtlich irgendwie noch nicht so den neuesten Stand, jedenfalls nicht so direkt parat, nach welchen Kriterien das entschieden wird. Da ist ihm dann Marcel Rapp auch zu Hilfe gesprungen, allerdings auf Grundlage von Mutmaßungen. Der Kölner Keiler stoppt also jedes Tor mit einer gewissen, also die Folge eines Tores mit einer gewissen Sekundenzahl, Auswechslung, natürlich Video, Schiedsrichterentscheidungen und so weiter und so weiter. Und bis dahin noch alles nachvollziehbar. Und dann sagt Marcel Rapp, und dann hat der Schiedsrichter, glaube ich, noch die Möglichkeit, aus persönlicher Sicht noch was draufzupacken. Ich habe wieder auf den Boden gelegen, nicht vor Lachen. Ne? Und dann sagte Marco, ja, siehst du, also keiner weiß genau, was los ist. Und dann muss man ehrlichkeitshalber sagen, dieser Schiedsrichter vom Sonntag, Felix Bickel, der hatte vielleicht ein paar andere Probleme, ne? So was Zweikampfbewertungen anbelangt und so, da fand ich ihn nicht immer auf der Höhe des Geschehens, ohne ihm zu nahe treten zu wollen. Das ist ja auch schwierig alles. Aber diese Nummer war, ohne dass er das möglicherweise absichtlich gemacht hat, war vielleicht der einzig gangbare Weg im Moment, um aus diesem Dilemma von menschlichen Entscheidungen in der Schnittstelle zwischen zur Hochtechnologie, die einfach nur Probleme bereitet, irgendwie mal ein bisschen zu korrigieren. Lass es doch erstmal laufen, und wenn dann irgendwas sein sollte, was diskutabel ist, dann kann der VAR sich ja einschalten, wenn das dann nicht 5 Minuten später ist. Man mag sich aber jetzt auch nicht vorstellen, Holstein hätte aus der Situation einen Konter gefahren und hätte den Tor geschossen und er sagt, na, Moment, das zählt jetzt gar nicht, weil vorher war ein Elfmeter vor und dann hätte der VAR nochmal gesagt, Tor zählt doch, weil war abseits. Also ich meine, das sind natürlich alles absurde Konstruktionen, aber so kann es ja in der Theorie sein. Aber grundsätzlich ist das ja schon mal die richtige Richtung, weil wenn ein Feldschiedsrichter im Stadion erstmal auf Elfmeter entschieden hat, da wage ich jetzt mal die Prognose aufzustellen, dass in 9 von 10 Fällen das nicht korrigiert wird, auch nach Sicht der TV-Bilder nicht irgendwo. Ne? Und wir nehmen die Beispiele jetzt, könnte man, andere Vereine haben genau das gleiche Schicksal zu erleiden momentan, das ist ja nicht auf Kiel bezogen nur alleine, sondern das ist ja ein republikanisches Dilemma irgendwo, das funktioniert so einfach nicht. Nee.
Aber vielleicht reicht es noch für den Grimme-Preis.
Ich würde mich freuen. Das wäre mal innovativ irgendwo, ne?
Hätte was.
Krasse Fehlentscheidung. Das ist ja auch
das Schlimme. Du redest da Woche für Woche drüber und du hast ja nicht das Gefühl, es wird irgendwie besser oder man versteht es besser, sondern es wird ja jede Woche schlimmer.
Ja.
Es wird nur schlimmer.
Genau.
Die Ebenen Fehler ist das falsche Wort, aber die Ebenen der, auf denen das falsch ist, werden immer mehr. Mhm. Das ist auf fast allen Ebenen falsch und es kommt jede Woche eine dazu.
Ja, es ist irre, ne?
Es ist völlig Banane. Ja, wirklich.
So, das auch für die Trainer, ne? Nicht, ist ja für die Zuschauer ist es völlig ätzend irgendwo mittlerweile, weil das hat ja mit Realität nichts mehr zu tun, und da bin ich dann auch bei Steffen Baumgart. Das war regeltechnisch im Spiel Union Berlin gegen Bayern regeltechnisch korrekt. Aber es waren wirklich 3 Millimeter, wenn es hochkommt, die der Unionsspieler bei seinem Torerfolg im Abseits gestanden hat. Leute.
Ja, was war es? Deutschland gegen Dänemark? Das war doch auch da.
Ja, genau.
Die letzte Hautschicht von der Hacke war dann irgendwie nachher entscheidend, ne?
Also, des dänischen Spielers. Ja, genau. Also. Ja, das, also ganz ehrlich, das kann nicht im Sinne des Fußballs sein, aber gut, das Fass wollen wir nicht aufmachen, das kommt. Nee.
Das kommt auch früh genug noch, sowieso von alleine.
Ja, nein, aber das Gott sei Dank sind ja diese Abseitsentscheidungen dann jetzt nicht jedes Wochenende so knapp, wie sie jetzt wieder waren. Und wir reden ja schon davon, dass ein Bernhardsson-Abseits in Münster, das war ja eindeutig, weil das war ja mindestens eine 16. Schulter, ne? Ja, also meine Güte, da ist ja gar kein Streitfall mehr, ne?
Ja.
Aber genau da war der Referee, der junge Mann aus Hamburg, natürlich auch bestimmten Dingen unterlegen, irgendwie in seiner Wahrnehmung, die er dann auch nicht mehr korrigiert hat, wie beispielsweise beim Elfmeter und dann mit unterschiedlichen Maßstäben gemessen im Münsteraner Strafraum. Kein Elfmeter nach einem eigentlich deutlich sichtbareren Foul und dann greift der VAR nicht ein und sagt, das überprüft. Er muss doch auch nicht sagen, Mensch Meister, das war eine krasse Fehlentscheidung. Da niemand will doch, die haben wir auch schon tausendmal drüber diskutiert, da die Autorität des Feldschiedsrichters untergraben, um Gottes Willen. Das ist doch eine Hilfestellung. Guckst dir wenigstens nochmal an oder sowas, ne? Und überleg mal, da hast du einen Elfer gegeben und jetzt willst du da keinen geben. Dann sind doch alle zufrieden, ne? Der Zuschauer im Stadion, diese bemitleidenswerte Spezies mittlerweile, nicht die teure Eintritt bezahlt, um dann genervt zu sein, dass man nicht jubeln darf oder vielleicht doch oder mit 8 Minuten Verspätung. Aber der ist ja genügsam mittlerweile. Ja. Der frisst ja aus der Hand, wenn er denn wenigstens sowas ähnliches wie Gerechtigkeit empfindet. Aber die Nummer, die da jetzt stattfindet, also
hör auf.
No way.
Weißt du, was das Positive daran ist?
Mhm.
Wir werden uns am kommenden Wochenende in der zweiten Liga nicht darüber ärgern müssen.
Korrekt.
Vielleicht ja bei dem einen oder anderen Länderspiel, man weiß es nicht, aber.
Ich weiß nicht, ob ich mir das angucke. Gegen die Slowakei werde ich auf jeden Fall gucken, Deutschland.
Ja,
weil ich setze ja auf Kapralik.
Genau. Ja. Oh, da gibt es einige interessante Dinger, die man sich auch nochmal zu Gemüte führen kann. Also, wir haben vorher ja auch gesprochen, Länderspiele, wir haben es auch selbst erlebt. Man erinnere sich an Colin Kleine-Bekel damals, dass da auch durchaus leider mal was passiert. Ich glaube, David Setz hat von Marcel Rapp mitbekommen, nur wenn du gegen Schweden spielst, dann und der Bernhardsson kommt auf dich zu, dann lass dir was einfallen, aber nicht so doll.
Ich habe gestern mit dem Trainer gesprochen, gerade auf den Fall da, und da sagt er, also er guckt, Berra ist ja der im Moment aus, na, John Tolkien könnte auch spielen mit den USA, aber ansonsten ist Berra ja von den A-Nationalmannschaftskandidaten aus Kieler Rhein der Einzige, der eigentlich regelmäßig in der Startelf steht irgendwo mit Schweden, und habe ich gesagt, wie er sich das denn so nervlich antut, da das Runterfahren beim VAR müsste ja auch Dinge freisetzen, ja, irgendwo, dass er mehr Nervenkostüm hat, denn um solche Spiele zu beobachten, aus verletzungstechnischen Gründen natürlich, aus Trainersicht. Und da sagt er, da guckt er sich meistens die Anfangsaufstellung an, wenn er dann sieht, dass Bernhardsson mitspielt, hat er den Live-Ticker an, und in aller Regel wird er ja dann nach 60, 70 Minuten ausgewechselt, und dann macht er, wenn dann keine Verletzung aufgetreten ist. Und dann guckt er sich das in aller Ruhe hinterher nochmal im Fernsehen an. Das ist auch eine Methode, um Nerven zu schonen irgendwo.
Stimmt,
ne?
Das stimmt.
Aber wir wollen mal hoffen, dass alle wieder heil zurückkommt. Dieses Testspiel gegen Silkeborg am Morgen ist natürlich, sag ich mal, aufgrund der nicht allzu viel zur Verfügung stehenden Spielern, einmal Länderspiele oder WM-Qualifikation, angeschlagene Belastungssteuerung und so weiter. Am Dienstag waren 11 Feldspieler immer noch auf dem Rasen beim Training, und ein paar mehr werden es dann schon sein gegen Silkeborg im Test am Donnerstag, aber aufgefüllt eben auch aus der U23. Es war schon mal, ich glaube 2020 wurde schon mal ein Test abgesagt, das wollten sie nicht nochmal machen, die Kieler, obwohl das in Erwägung gezogen worden ist. Ich finde das gar nicht schlecht, weil für jeden Einzelnen ist Wettkampfpraxis auf durchaus angemessenem Niveau eine vernünftige Geschichte, und dass das jetzt für spieltechnische Abläufe im Kollektiv, dass das ein Muster ohne Wert ist, spielt da dann sicherlich auch eine Rolle, aber eine untergeordnete. Jeder Einzelne kann sich präsentieren, kann sich zusätzliche Fitness holen, Sicherheit am Ball holen unter Wettkampfbedingungen. Ich finde das in Ordnung,
ja,
gut ist.
Ja, absolut. Also auch, wir haben es ja immer mal wieder gesagt, ohne VAR, das ist ganz wichtig.
Das ist ein richtiges Fußballspiel.
Genau, ja. Dänische Mannschaften physisch stark, ne? Da können sie auch die halt diese Zweitliga-Wettkampfhärte vielleicht noch nicht auf Dauer haben, auch ein bisschen ranführen lassen vielleicht.
Ja, gerade so die Youngster wie Röstling in der Verteidigung da gegen seine dänischen Landsleute da. Das ist immer gut.
Ja.
Das kann auf gar keinen Fall schaden.
Ja, Länderspiele verfolgen wir. Gucken mal. John Tolkien, da muss Holstein kann nichts dafür, ne? Abstellung, aber da muss man sich, finde ich, wirklich fragen, wie sinnvoll und zielführend ist das?
Ja.
Dass der, weil nach diesem Gold Cup im Sommer, der, glaube ich, zu einem ganz erheblichen Maße zu seiner Formdelle beigetragen hat, mit dieser fehlenden Pause im Sommer, dass der jetzt dann in die USA fliegt. Also ich gönne das jedem, der nominiert ist. Ich freue mich für die, absolut überhaupt keine Frage. Aber da, ja, ist auch so ein bisschen zwei Testspiele, muss man dazu sagen.
Zwei haben die?
Testspiele gegen Paraguay und Uruguay. Samstag in Chester, Pennsylvania, Mittwoch in Tampa, Florida.
Mittwoch?
Da liegen auch nochmal 1500 Kilometer dazwischen, die ja noch zurückgelegt werden müssen dann. Und
spielt Andi Trotsche noch bei Uruguay? Ach nee, kann ich.
Also,
der hat ja 66 schon Uwe Seeler vom Feld geprügelt.
Ja, genau. Nee. Aber genau, das kommt auch dazu. Uruguay ist jetzt auch nicht für Traurigkeiten und übermäßiges Zögern in Zweikämpfen auf Fußballplätzen bekannt. Also, wie gesagt, kann Holstein nichts für, genau wie bei Casper Davison jetzt noch nachnominiert zu U21 nach gerade überstandenem Infekt. Ja. Der war jetzt ja aber auch wieder fit, hat durchgespielt. Das ist alles in Ordnung. So
alles,
weit,
was, ne? Alles, was nicht mit Interkontinentalflügen genau. zu tun hat, ist ja
das
alles
ist dann
in Ordnung.
Eine andere Nummer, ne? Aber ist, da ja. bei Tolkien, der wird sich tierisch freuen, da für die USA spielen zu dürfen, kann ich total nachvollziehen. Aber das ist, weiß ich nicht, für Holstein, glaube ich, semi-optimal, um das mal so zu formulieren.
Kann man nur hoffen, dass der Jetlag für das Spiel in Kaiserslautern, bis zum Spiel in Kaiserslautern am Sonntag dann darauf ein bisschen
immerhin
überwunden
ist. Es
ist
ja beides Ostküste, also es sind dann die 6 Stunden und nicht die 9 Stunden Unterschied, das ist ja nochmal was anderes dann.
Ja, das hätte eigentlich den Bär nochmal fett gemacht irgendwo, ne? Genau. Ja, aber wir erinnern uns an Jae-Sung Lee, da war das Dauerzustand, ne, in jeder Länderspiel Pause, Interkontinentalflüge, und nun ist ja der gemeine Asiate da auch belastbarer als der Rest.
Ist das so?
Ja, habe ich mal gelesen.
Ja.
Nein, im Ernst. Aber der hat das ja relativ gut weg.
Ja.
Aber selbst Jae-Sung Lee ist ab und zu dann mal an seine körperlichen Grenzen gekommen. Und dass Holstein jetzt 1-0 gewonnen hat, macht den Fluch für John Tolkien sicherlich etwas, oder die Fliegerei und die Reisestrapazen etwas leichter.
Ja.
Da fliegt sich's besser. Und wie immer schön gesagt wird, ist ja auch nicht unbedingt Holzklasse, mit der er fliegt. Irgendwo hat mich gewundert. Ich dachte, das wäre so normale Touri. Tag, Tolkien, haben Sie auch einen Personalausweis mit? Nein, dann müssen Sie hier bleiben. Nein. Also das wird er schon überstehen, aber es ist natürlich schon hart. Und zur unweigerlichen Formverbesserung trägt das sicherlich nicht bei.
Nee, genau. Das ist genau der Punkt. Aber ist halt so. Abstellungen gehören dazu. Das nützt nichts, und vielleicht hilft es ihm ja auf irgendeine Art und Weise dann auch doch wieder da rauszukommen. Vielleicht mit einem sehr positiven Erlebnis in den beiden Spielen, sich daran hochzuziehen, weil hier jetzt offensiv war das jetzt, fand ich schon wieder ein bisschen besser.
Ja.
Also da gucken wir mal, wie das dann weitergeht am Spielwochenende dann wieder. Davor hören wir uns hier ja nochmal, gucken da genau drauf. Ach,
vielleicht könnte man ja so große Teile des Kölner Kellers vielleicht mal so auf Stippvisite, so Studienreise.
Studienreise.
So irgendwie Asien, WM-Qualifikation, eine Abteilung, Südamerika, die andere Abteilung, mit anschließendem auch eine Belohnung für ihre Aufwendung und was sie alles, Kurzurlaub, das so ein Wochenende, ohne diesen Schwachsinn vielleicht mal stattfindet, zur Erholung für alle.
Ja.
Ich habe die Handynummer von Knut Kircher, dem Schiedsrichterboss, verlegt.
Leider.
Ich muss es zugeben.
Leider.
Sonst würde ich mal fragen, ob das vielleicht mal angedacht werden könnte.
Ja, naja. Aber ja, die Resignation sickert langsam ein.
Ja.
Das ist einfach so, ne?
Ja.
Damit hat der VAR mit dem Holstein-Stadion 1 gemeinsam, muss man auch dazu sagen.
Die Nummer ist auch
der Nachricht jetzt, dass dann doch wieder die Frist verlängert wurde.
Wir können ja nicht 2 Sachen aus Kiel für einen Grimme-Preis vorschlagen, obwohl das wäre auch verdächtig dafür.
Das ist auch Realsatire in irgendeiner Form. Also da bin ich auch, dass da wirklich noch irgendwann gebaut wird, das glaube ich auch erst, wenn es soweit ist. Da geht's mir wie Marcel Rapp jetzt. Es ist nur noch Achselzucken. Also jetzt geht's dann nicht in die Novemberratsversammlung, sondern in die Dezemberratsversammlung.
Ja, nur welches Jahr?
Ja, das ist
welches
die
Jahr?
Nächste Frage. Also auch das packen wir mal in diesen Kontext. Das ist wahrscheinlich, das ist wirklich. Also böse Zungen würden das in Kategorie Provinzposse vielleicht irgendwie reinstecken. Wir bleiben da auch mal bei Satire. Dramedy. Es ist alles irgendwo. Es ist immer eine Mischung aus Tragödie. Du könntest halt heulen und gleichzeitig in Gelächter ausbrechen.
Nur wird natürlich alles überstrahlt von dem weißen Strich auf dem Fahrradweg in der Klausinienstraße. Da ist natürlich
bevor wir jetzt hier in die Lokalität abdriften. Oh Mann, ja, es ist anders fast nicht mehr zu ertragen, leider, ne?
Ja,
es ist so. Aber wir freuen uns jetzt auf ein VAR-freies Holstein-Wochenende.
Ja, genau.
Das zumindest.
Das kann man mal durchschauen.
Das kann man zumindest mal machen.
Ja.
Gucken uns ein bisschen Länderspiele an. Montag in Leipzig, Deutschland gegen die Slowakei, womöglich Adrian Kapralik da vor aller Augen.
Gehst du zu deinem Nachbarverein deines Vertrauens in deinem Ortsteil, wo du wohnst, oder in deiner Gemeinde, ne, und guckst dir dann an, irgendwo in irgendeiner Spielklasse da Mannschaft X gegen Mannschaft Y, ne, stehst da schön bei der kleinen Bratwurst und ein Kaltgetränk am Seitenrand, diskutierst mit irgendwelchen Nachbarn über Gott und die Welt, und dann ist eine ganz klare Abseitsentscheidung und sagst dann, gibt's denn hier kein VAR?
Ja, genau.
Verdammte Kiste,
ja.
Du.
Ja, aber das ist mittlerweile die Tragödie an der Geschichte. Wenn es den VAR dann mal nicht gibt, wie in der zweiten Runde des Pokals, dann wird immer gesagt,
ja.
Ach nee, ja, ach Mist, ja, VAR gibt's ja noch gar nicht in der
genau,
zweiten Runde.
Genau.
Das ist ja blöd jetzt, ne? Also der VAR hätte hier auf jeden Fall, wäre der eingeschritten, ja, auf jeden Fall, ja, doof.
Eine Doppelmoral, das ist herrlich, also wunderbar, du. Ja. Ach, wir machen jetzt Schluss, komm, aus. Feierabend.
Ja, mehr fällt einem da auch nicht so ein. Nee. Wir müssen ja auch noch das Empfehlungs-, aber das kann man tatsächlich, glaube ich, wir schneiden das einfach raus und schicken das als Audio-Laudatio.
Ja.
Gen Grimme-Preis-Jury.
Ich glaube, in Mal sitzt die.
Dann, dann geht das dahin.
Ich bin mir felsenfest sicher, da führt ja gar kein Weg dran vorbei.
Ja, und wenn das nicht der Fall sein sollte, dann möchte ich da aber bitte nochmal den Videobeweis sehen. Ob das wirklich, weil das war, ist dann wirklich eine krasse Fehlentscheidung.
Ja, und das obliegt ja wieder menschlicher Beurteilung. Ne? Also wir schneiden uns da immer, also ist egal.
Donnerstag, Testspiel gegen Silkeborg im VAR-freien Projensdorfer Trainingsgelände. Der KSV Holstein. Live-Ticker ist aber dabei. Den bekommt ihr natürlich bei uns. Und die Infos dazu, wie denn dieses Spiel gewesen ist am Wochenende. Wie gesagt, behalten wir vor allen Dingen natürlich die Störche im Auge, die in internationalem Einsatz sind. Und ja, Anfang nächster Woche auch noch, Montag, Dienstag, auch noch einige Spiele. Und wie gesagt, Mittwoch USA, also USA, Paraguay, ich glaube, Mittwoch deutscher Zeit, ne?
Mhm.
Mittwoch 1 Uhr oder so, glaube ich, deutscher Zeit. Also Dienstag ist der Spieltermin in den USA. Genau, und dann gucken wir mal, dann hören wir.
Wer dafür freigeschaltet ist durch irgendeinen Privatanbieter ja. oder so, da gilt das alte Motto, zum Frühstücksei gibt's Paraguay. Ja.
Gut, dass wir nicht Grimme-Preisverdächtig sind, das muss man mal an dieser Stelle.
Ich habe null Chance. Oder ich gehe keine Gefahr, dass das jemals passieren wird.
Wir wollen ja aber auch dem Duo Anfang Rapp da nichts streitig machen.
Nee, das gehört sich auch nicht.
Übernächstes Wochenende dann das nächste Pflichtspiel von Holstein, und das wird ja dann interessant, Auftakt einer netten Trilogie, muss man sagen, Kaiserslautern, Hertha, Pokal-Achtelfinale beim HSV, das werden die kommenden drei Spiele danach. Nächste Woche noch genug Zeit, um drüber zu sprechen, unter den frischen Eindrücken des Länderspielwochenendes. Ne? Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht, und gucken mal, was dann an die nächste VAR-Grausamkeit sein wird. Der nächste Plot-Twist.
Das
nächste Level der Eskalation. oder ob irgendwann die Katharsis eintritt aus der klassischen Tragödie. Oder ob das alles Nemesis ist, in Wahrheit. Wir gucken uns das an. Opa. Halte
ja.
durch.
Ja. So, jetzt
genießt dein Freitag hier. Baldrian-Tropfen. Und die Heizdecke an, und dann so. Geht das los.
Alles klar.
Ihr da draußen auch, genießt das VAR-freie Wochenende. Wir hören uns nächste Woche wieder.
Ciao, ciao.
Tschüss.